Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herzer. Die Europäische Union und Tunesien. Präsident Kais Saied scheint das nordafrikanische Land zu entdemokratisieren. Regieren per Dekret, Festnahme von Oppositionellen, Rassismus. Wie kann die EU dieses Verhalten bestrafen, ohne in Tunesien die Falschen zu treffen? Dazu gleich Antworten vom FDP-Europaabgeordneten Jan-Christoph Oetjen. Athen und Ankara, Flüchtlingsfragen, Grenzstreitigkeiten, jede Menge anderer Konflikte. In normalen Zeiten prägen Spannungen das Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei. Warum das derzeit anders ist, auch das hören Sie gleich. Außerdem in Europa heute bulgarische Braunkohle. Sofia will über das Ende dieses schmutzigen Energieträgers mit der EU neu verhandeln. Mit den Protesten in Tunesien begann der sogenannte arabische Frühling. Jetzt könnte er auch dort zu Ende gehen. Seit etwa 2 Jahren hat sich Präsident Kais Saied immer mächtiger gemacht. Tunesien ist allerdings auf internationale und europäische Hilfe angewiesen. Gestern war EU-Kommissar Paolo Gentiloni in Tunis. Er dürfte dort gesprochen haben über Finanzhilfen und über die vielen Menschen, die sich derzeit wieder über das Meer nach Italien aufmachen. Das Europaparlament hatte der Kommission in einem Entschließungsantrag schon vor längerem Wünsche mit auf den Weg gegeben. Der FDP-Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen hat den Antrag zusammen mit anderen formuliert. Da wird manches in Tunesien angeprangert, anderes verurteilt. Das Europaparlament fordert außerdem die Freilassung von Festgenommenen. Aber Herr Oetjen, und damit guten Morgen, fordern Sie auch das Einfrieren internationaler Finanzhilfen in großem Stil und auf Dauer?
Guten Morgen zunächst mal. Also die Finanzhilfen sind natürlich wichtig. Wir wollen auch als Europäisches Parlament nicht die tunesische Bevölkerung treffen. Insofern finden Sie in den Entschließungen des Parlaments keine Forderung danach, dass alle Hilfen eingefroren werden. Aber natürlich ist klar, dass Hilfen auch nicht einfach so gegeben werden. Insofern muss Tunesien bestimmte Bedingungen erfüllen, damit die Gelder ausgezahlt werden können.
Welche Bedingungen sind das?
Es gibt Forderungen des Internationalen Währungsfonds, die ja ein Programm aufgelegt haben in Höhe von knapp 2 Milliarden Dollar, dass bestimmte Reformen in Tunesien auf den Weg gebracht werden. Das sind wirtschaftliche Reformen. Wir im Parlament fordern dazu, dass der Präsident Saied, der auf dem Weg ist in Richtung Tunesien in eine Autokratie umzuwandeln, dass nicht nur diese wirtschaftlichen Reformen folgen, sondern dass er auch die Rechtsstaatlichkeit und die demokratischen Grundprinzipien achtet.
Die italienische Regierungschefin Meloni warnte Ende letzter Woche in Brüssel nach dem EU-Gipfel davor, die finanzielle Stabilität Tunesiens außer Acht zu lassen. Und sie warnte außerdem davor, dass sich noch mehr Menschen von Tunesien aus in Booten auf den Weg übers Mittelmeer machen. Schon am Wochenende waren sie das soweit. Sehen Sie auch diesen Zusammenhang, wenn die Krise sich ausbreitet, kommen mehr Menschen nach Europa?
Also Frau Meloni spielt natürlich mit dieser in Anführungsstrichen Gefahr, dass Migranten in Strömen nach Europa kommen könnten. Und natürlich hat eine wirtschaftliche Situation Auswirkungen auf diese Migrationsströme. Allerdings würde ich es so sehen, dass wir Tunesien stabilisieren müssen. Und die wirtschaftlichen Reformen, die dafür eingefordert sind, sind dafür notwendig. Und wenn wir einfach Gelder geben, ohne dass diese wirtschaftlichen Reformen stattfinden, dann stabilisiert sich auch nicht das Land. Insofern drückt Frau Meloni darin, dass Gelder ausgezahlt werden. Aber auch Italien fordert für die Hilfen, die sie selber angeboten haben, natürlich Gegenleistung und fordert, dass Reformen passieren in Tunesien. Insofern geht ohne diese Reformen gar nichts.
Wirtschaftliche Reformen stehen da also offenbar im Vordergrund. Bleibt denn für politische Reformforderungen Platz?
Also ich glaube, dass sie unabdingbar sind, diese politischen Reformforderungen. Tunesien war ja eines der ersten Länder mit dem arabischen Frühling, in dem sich eine Demokratie stabilisiert hat. Und Tunesien hat alle Grundbedingungen dafür, dass eine solche Demokratie tatsächlich auch funktionieren kann. Leider ist die politische Klasse in Tunesien daran allerdings gescheitert und eine wirtschaftlich schwierige Situation hat sich eingestellt. Präsident Sayed hat diese ausgenutzt und was wir als Parlament natürlich jetzt einfordern, ist, dass er zurückkommen muss zu der ursprünglichen verfassungsgemäßen Ordnung.
Aber sitzt er nicht am längeren Hebel?
Er sitzt auf jeden Fall im Moment an den Schaltstellen, das ist so. Aber in Tunesien gibt es mittlerweile große Unzufriedenheit damit, wie er selber agiert. Zunächst hat er ja das Parlament entmachtet. Das war vielen Tunesiern relativ egal, das muss man zugeben. Allerdings geht er jetzt die Unabhängigkeit der Justiz an und er verhaftet unabhängige Journalisten. Und das ist für viele Menschen in Tunesien ein Zeichen, dass der Präsident nicht mehr sozusagen derjenige ist, der den richtigen Weg geht. Insofern drücken wir dafür, dass die wirtschaftlichen Reformen stattfinden, aber sie müssen Hand in Hand gehen damit, dass die Unabhängigkeit der Justiz und die Unabhängigkeit der Medien weiter gewahrt bleibt.
Letzte Frage, Herr Özcan. Was kann das Europaparlament tun, außer Entschließungsanträge zu verabschieden?
Formal haben wir nicht viele Möglichkeiten. Das, was wir einfordern von der Kommission, die ja sozusagen operativ vor Ort auch tätig ist mit und die Mitgliedstaaten mit den Botschaften, ist, sich in den Gesprächen in diesem Sinne einzusetzen. Auch Gentiloni hat gestern in Tunis gesagt, dass für die Europäische Union die Grundfragen von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten unabdingbar sind, neben den politischen Reformen. Und in diesem Sinne werden wir uns weiter einsetzen.
Das war Jan-Christoph Özcan, Europaabgeordneter der FDP, über die schwierige Lage in Tunesien und die schwierigen Fragen, die sich für die EU daraus ergeben. Vielen Dank.
Vielen Dank, guten Tag.
Außenpolitik wird inzwischen gern mit Adjektiven versehen. Der Begriff emotionale Außenpolitik hat sich zwar noch nicht durchgesetzt, könnte jedoch die Außenpolitik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beschreiben. Ob Israel, Russland, Ägypten oder selbst Syrien, die türkische Linie war unter diesem Präsidenten bisher stets von überraschenden Wendungen geprägt. Oft dürfte es an der persönlichen Verärgerung Erdogans über das Verhalten seiner Partner gelegen haben. Nun hat Griechenland am Wochenende vom türkischen Präsidenten ungewöhnlich herzliche Glückwünsche zum Nationalfeiertag übermittelt bekommen. In einem Schreiben an den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis gratulierte er und bedankte sich für die Solidarität der Griechen nach den Erdbeben im Südosten der Türkei. Erdogan äußerte außerdem seine Hoffnung auf einen weiteren Ausbau der Freundschaft und Zusammenarbeit. Noch vor 10 Monaten hatte der türkische Präsident erklärt, dass er mit Mitsotakis nichts mehr zu tun haben wolle. Susanne Güsten dazu aus Istanbul.
Perea, ein kleiner Ort nahe Thessaloniki. Die Kirchenglocke läutet für einen jungen Griechen, der bei dem Zugunglück Ende Februar getötet wurde. Und sie läutet eine neue Phase der Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei ein. Unter den Trauergästen in der Kirche ist der Vater des Toten, der wegen Drogenschmuggels in türkischer Haft saß, als sich das Unglück ereignete. Als Geste des Mitgefühls hat die Türkei ihn an Griechenland überstellt. Der griechische Außenminister Nikos Dendias würdigte das kürzlich bei einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen in Brüssel.
I had the opportunity to thank.
Ich habe meinem guten Freund Mevlut Çavuşoğlu gedankt, weil er mich als erster Minister nach dem Zugunglück angerufen hat, um zu kondolieren und Hilfe anzubieten. Ich habe ihm auch dafür danken können, dass die Türkei einen griechischen Gefangenen überstellt hat, damit er an der Beerdigung seines Sohnes teilnehmen konnte. Und drittens habe ich Mevlut zu danken, weil er zugesagt hat, dass die Türkei die griechische Bewerbung um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat unterstützen wird.
Umgekehrt habe er Çavuşoğlu versprochen, dass Griechenland die Kandidatur der Türkei für das Generalsekretariat der Weltschifffahrtsorganisation unterstützen werde, fügte Dendias hinzu.
It was a great pleasure, dear Mevlut, to see you.
Es war mir eine große Freude, lieber Mevlut, dich zu treffen, und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Das sind ganz neue Töne zwischen zwei Staaten, die noch vor kurzem auf einen bewaffneten Konflikt zuzusteuern schienen. Türkische Truppen könnten über Nacht die griechischen Inseln in der Ägäis besetzen, drohte der türkische Präsident Erdogan noch vor ein paar Monaten. Nun hörte sich sein Außenminister in Brüssel ganz anders an, als er seinem griechischen Kollegen für die Hilfe nach den Erdbeben in der Türkei dankte.
Ich bin sehr froh, dass wir jetzt eine viel bessere Atmosphäre in unseren Beziehungen haben. Vielen Dank, Nico, für dieses gute Gespräch heute.
Thank you very much for a good meeting.
Den Worten folgten sogleich Taten. Diplomatische Delegationen beider Länder besprachen in Ankara gemeinsame Projekte in mehr als 25 Bereichen, von der Energiepolitik bis zum Tourismus. Mehrere Vereinbarungen seien schon unterschriftsreif, hieß es anschließend. Die Militärs beider Länder verständigten sich darauf, ihre Manöver in der Ägäis bis auf Weiteres auf das absolute Minimum zu beschränken. Eine drastische Wende ist das im Verhältnis zwischen den beiden NATO-Staaten, obwohl sich bei Streitpunkten wie der Grenzziehung in der Ägäis und der Zypernfrage nichts bewegt hat. Wer hat also bewirkt, was kein internationaler Vermittler geschafft hat? Es sind die Menschen in der Türkei und Griechenland, genauer die Wähler, sagt Ioannis Grigoriadis, griechischer Türkei-Experte, der jetzt die Ergebnisse einer demoskopischen Langzeitstudie in beiden Ländern vorstellte.
Wir haben in der Studie festgestellt, dass die öffentliche Meinung in der Türkei und Griechenland sich von der rhetorischen Eskalation der Politiker nie mitreißen ließ. Obwohl die Medien auf beiden Seiten aufwiegelten, blieben die Menschen in beiden Ländern dabei, dass sie gemäßigte, diplomatische und gewaltfreie Lösungen befürworten.
Demnächst bekommen diese Menschen das Wort an der Wahlurne. Sowohl in der Türkei als auch in Griechenland wird im Mai gewählt. Es sei also höchste Zeit für die Regierungen, dem Wählerwillen zu folgen. Das werde mit der rasanten Annäherung nun vollzogen, sagt Politologe Grigoriadis.
Was wir jetzt beobachten, ist eine Anpassung der Regierungspolitik an die öffentliche Meinung in beiden Ländern.
Ob die neue Freundschaft über die Wahlen hinaus hält, wird sich zeigen müssen. Athen und Ankara waren auch nach Erdbeben in beiden Ländern im Jahr 1999 aufeinander zugegangen. Doch die Streitpunkte konnten trotz intensiver Kontakte nicht ausgeräumt werden. Und die Harmonie war nicht von Dauer.
Tauwetter zwischen den NATO-Partnern Türkei und Griechenland. Ein Beitrag von Susanne Güsten. Die Europäische Union hat sich dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Ein wichtiges Etappenziel ist dabei der Ausstieg aus der Kohleenergie. Deutschland hatte ihn ursprünglich für das Jahr 2038 geplant, will ihn jedoch vorziehen. In Bulgarien läuft es gerade andersherum. Bulgarien ist nach Serbien der zweitgrößte Braunkohleproduzent des Balkans. Das Parlament in Sofia hat mit großer Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, wonach der Kohleausstieg faktisch wieder rückgängig gemacht werden soll. Am Wochenende wird in Bulgarien gewählt. Trotzdem bleibt der amtierenden Übergangsregierung schon jetzt nichts anderes übrig, als diese schwierigen Verhandlungen mit der EU vorzubereiten. Unser Korrespondent Oliver Schusch war in Bulgarien.
Venceslava Kozhucharova ist Umweltschutzaktivistin in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Eine von nur wenigen. Für ihre Organisation Sazemjata für die Erde war die Entscheidung des bulgarischen Parlaments von Mitte Januar eine bittere Enttäuschung. 187 von 198 Abgeordneten stimmten dafür, dass die Regierung mit der EU-Kommission über den Weiterbetrieb der bulgarischen Kohlekraftwerke bis 2038 verhandeln soll. Das Ziel des EU Green Deals, den CO2-Ausstoß in der Energiewirtschaft von den Jahren 2019 bis Ende 2025 um mindestens 40% zu senken, soll anders erreicht werden. Kozhucharova hält das für unrealistisch und wirft dem Parlament vor, nachhaltige Politik zu verweigern. Eines der größten Probleme ist die politische Instabilität in Bulgarien. 5 Wahlen in 2 Jahren. Wir haben die Abgeordneten der Grünen gefragt, warum sie wenigstens nicht geschlossen gegen den Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken gestimmt haben. Sie haben gesagt, dass die Zeit jetzt noch nicht reif dafür sei. Alle haben einfach nur Angst, bei der nächsten Wahl Stimmen zu verlieren und ihre Jobs. Wir fahren in die am meisten betroffene Braunkohleregion, in die 130.000 Einwohnerstadt Stara Zagora, ziemlich genau in der Mitte des Landes. Zum Tagebau bekommen wir keinen Zugang, aber in der Stadt können wir Jordan Jordanov treffen. Er hat einen Videoclip von seiner Arbeit mitgebracht. Jordanov steuert einen Schaufelradbagger, der die Bodenschicht über der Braunkohle weggräbt. In den letzten 4 bis 5 Jahren wurde alles dort vernachlässigt. Wir haben weniger Wartungen und keine Ersatzteile mehr und dadurch wird die Arbeit gefährlicher. Ich bin eigentlich gegen die Kohleenergie, weil sie unsere Luft verschmutzt. Ich bin Ingenieur, aber ich muss im Tagebau arbeiten, weil es der bestbezahlte Job hier ist. Ich verdiene 2000 Lever, umgerechnet 1000 Euro, und muss damit eine 4-köpfige Familie ernähren. Rumjana Grozeva ist Geschäftsführerin der Agentur für regionale Wirtschaftsentwicklung in Stara Zagora. Sie macht sich Sorgen um ihre Region, egal ob der Kohleausstieg früher oder später kommt. Denn rund 50.000 Bewohner, etwa ein Drittel, beziehen ihren Unterhalt direkt oder indirekt aus der Kohleindustrie. Und der nötige Strukturwandel wurde verschlafen, so Grozeva. Es gibt keine Vision und keinen politischen Willen, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, und die Leute werden abwandern. Unsere Region ist gut vergleichbar mit der Kohleregion Kozani in Nordgriechenland. Dort hat die Regierung Geld in die Hand genommen und neue grüne Industrie angesiedelt. Und jetzt ziehen Menschen sogar von Thessaloniki und Athen nach Kozani, um dort zu arbeiten. Von so einer Unterstützung kann der Bürgermeister von Stara Zagora, Živko Todorov, bislang nur träumen. Er hat die Regierung in Sofia mehrfach gebeten, die riesige Brachfläche am Stadteingang von Stara Zagora, den ehemaligen Flughafen, zu entwickeln. Die Fläche gehört wie fast alles im zentralistischen Bulgarien der Regierung in Sofia. Doch die zeige kein Interesse, so Todorov. Die Regionen sind in Bulgarien nicht so wichtig wie die Zentralmacht. Fast alle Steuern fließen direkt nach Sofia. Und wir haben keine eigenen freien Flächen, um sie Investoren anzubieten. Deshalb hoffe ich, dass die EU-Kommission den Kohleausstieg aufschiebt und gleichzeitig von der Regierung einen konkreten Plan zur Umstrukturierung der Industrie einfordert. Da muss genau drinstehen, was jedes Jahr zu tun ist. In Bulgarien gibt es aktuell nur eine Übergangsregierung. Die muss nun den Parlamentsbeschluss umsetzen und mit der EU-Kommission neu verhandeln, ob die CO2-Emissionen auch über eine längere Frist eingespart werden können und statt nur bei der Stromerzeugung auch in anderen Bereichen. Haut das alles nicht hin, dann könnte Bulgarien einen Teil der gut 6 Milliarden Euro EU-Fördergelder aus dem Green Deal verlieren.
Und auch nach der Wahl wird die bulgarische Übergangsregierung womöglich noch länger weiterarbeiten müssen. Ob das Wahlergebnis einer Regierungskoalition möglich machen wird, ist ziemlich offen. Das war ein Beitrag von Oliver Schusch. Das war Europa heute mit Gerwald Herzer. Danke für Ihr Interesse